Wir sind jetzt auf Daf Memvav Amud Bet 46b, Masechet Brachot, das ist ein anderes, wir müssen uns damit beschäftigen. Gestern haben wir ein großes Thema abgerundet, beendet. Nämlich wir haben, ich gehe mal zurück zu Memher Amud Alef, damit wir Übersicht bekommen. Auf Daf Memher Amud Alef in der Mischne hieß es, Shloshah Shachlu Ke'achat Chayavim Lezamen. Drei, die zusammen gegessen haben, haben eine Pflicht, Simun zu machen. Selbstverständlich gibt es eine Pflicht, um Birkat Hamazon zu machen. Wenn man Brot gegessen hat, eine Mahlzeit gegessen hat, sind es drei zusammen, dann muss man Simun machen. Und dann gibt es eine ganze Menge Ausnahmen. Aber vor den Ausnahmen gibt es Ausnahmen zu den Ausnahmen. Das heißt, sollte man etwas gegessen haben, wo es bestimmte Ungewöhnlichkeiten gibt, dann kann es noch immer sein, dass man Simun macht, aber wenn es schlimm genug wird, dann macht man keinen Simun, keine Brachot. Das war die Mishnah. Am Ende der Mishnah hatten wir, also es war die Frage, für was, also über welche Art, was hat man gegessen, damit man die Pflicht hat, Birkat Hamazon zu sprechen, Simun zu machen. Dann gab es die Frage von wem, also wer schließt sich, wird mitgezählt dem Simon. Und dann haben wir, wie viel? Ja, wie viel muss man gegessen haben? Wir haben uns bisher eigentlich mit einem kleinen Sprung zur Frage von wem, also ob Frau, wie ist es jetzt mit Simon für Frauen, wie ist es mit Simon für Männer oder Frauen, die nicht frei sind, sondern im Dienst, also im festen Dienst als Avadim Knanim. Wir haben uns nicht mit dem, wir haben uns sonst eigentlich nur mit der ersten Zeile der Mishnah auseinandergesetzt. Das ist das Einzige, was wir bisher gemacht haben. Und das hat uns mit zwei Folios beschäftigt. Und jetzt wollen wir überhaupt ein Thema behandeln, das gar nicht direkt mit der Mishnah verbunden ist. Es ist nicht mit der Mishnah verbunden. Einzig, dass es auch, na doch, es ist mit dieser ersten Zeile verbunden, aber echt indirekt. Was schreibt die Höflichkeit vor? Wie setzt man sich hin, wenn man isst? Um den Status bestimmter Menschen nicht zu missachten. Besser gesagt, um nicht unhöflich zu sein gegenüber dem Bundespräsidenten, gegenüber dem, soll der Jüdisch sein, in Ukraine ist das der Fall. Oder Mensch, weiß ich nicht, aber ich wünsche, warum nicht? Bundeskanzler, Premierminister oder was weiß ich, wie geht man damit um? Und selbstverständlich, wenn wir eigentlich hier in einem halachischen Text schauen, in der Gemara, sind die Persönlichkeiten, die wir am höchsten schätzen, die Torah gelehrten. Und das wird also das Thema der nächsten Sugya sein. Ich bitte eine Freiwilligerin, möge sich melden, um zu lesen.
אמר לי אמריש גלותה לרב ששת אז סאגט דער אקסילאך אז
דער אקסילאך גענאו האופט דער יודנהייט אין באבל אין פרסן
רב ששת אף אל גאב דער רבנן קא שישיי אטון פאל
יא אובול יא altgediente Rabbiner sind. Ihr habt schon ein ganzes Leben mit Erfahrung und ihr weiß so viel und könnt so viel und sind so einsichtig. Dennoch, ja.
Parsa'ei bezachei seuda be'si'ei mi na'ichu. Also die Parsa können es irgendwie besser.
Was können sie besser? So seuda.
Also das, was man braucht bei der Mahlzeit, also die Sitz.
Genau. Das ist so gut wie gesagt, der Exilat, ja, ist ja nicht von der rabbinischen Führung, sollte schon eine Menge Torah gelernt haben, aber es war nicht seine Aufgabe, primär Torah zu lehren. Anders übrigens als der Nassin Erz Israel, glaube ich, von dem erwartet wurde, dass er noch ein größerer Teil mit Chacham ist, als der Resh Galuta in Babel. Aber dafür kennt er sich in diplomatischen Gepflogenheiten sehr gut aus und sagt, ja, ihr Rabbiner kennt ja sehr viel. Aber also in diplomatischen Gepflogenheiten nicht zwingend. Da musst ihr mal sehen, was die Persen tun. Wenn die eine Mahlzeit im Palast, im sassanidischen Hofburg durchführen, ja, dann wissen sie ganz genau, wie die Menschen zu platzieren. Es gibt ein diplomatisches Protokoll. Und hier ist das Problem, wie aß man damals nicht, ich meine jetzt nicht, wenn die Chamula sich versammelt hat, sondern wenn es richtig ehrwürdige, ja, wir haben das schon gesehen, haben selber vielleicht teilgenommen an solchen Anlässen. Es gibt einen Kiddush im Stadttempel, ja, jeder setzt sich, wo er will. Es gibt eine Hochzeit, wo man so Kärtchen bekommt, auf welchem Tisch man sitzt. Und da gibt es, vielleicht ist man eng, aber es gibt so Teller, die Teller mit, und an jeden Seite gibt es eine Menge von Besteck, ja, das uns ahnen lässt, wie viele Gerichte kommen werden. Und wenn es noch von bucharischen und rosinischen Juden inspiriert ist, dann gibt es auch noch mehrere Höhen von hors d'oeuvre. Ja. Und dann gibt es solche Mahlzeiten, wo jeder in einem, wie heißt das, ein Armstuhl, nennt man das in Deutsch auch, oder nicht?
Lehnstuhl.
Und jeder hat einen Lehnstuhl und es gibt einen Kirsch auf jedem Platz, um ganz genau zu wissen, hier sitzt der Präsident, an seiner Rechte sitzt er da, an seiner Linke sitzt er da und dort der. Und man hat im Vorfeld mit jedem gesprochen, um sicher zu sein, dass es keine Beleidigung ist, dass er 20 cm zu weit sitzt. Und das ist eigentlich, was man hier vor den Augen haben muss. Mit einer Komplikation. Wie haben die gegessen? Was soll von Nachzeiten?
Liegend.
Genau. Nicht auf einem Lehnstuhl, sondern liegend, was eine gewisse Herausforderung bringt, nämlich...
Irgendwer muss zu seinen Füßen sitzen.
Genau. Und wer sich noch daran erinnern kann, als, das war 2010, glaube ich, als eine Schuh bekanntlich gegenüber Richtung des amerikanischen Präsidenten in einen Hausbesuch geschickt wurde. Und dann ist ein ganzer Trend gekommen, wo man in den Nachrichten immer wieder berichtet hat, wo Schuhe geflogen sind. Mhm. Das ist im Nahost, also eine Schuh ist etwas richtig Beleidigendes.
Ja.
Jetzt geht man 2000 Jahre zurück. Und die Schuhe und die Füße, ja, die haben eine bestimmte Bedeutung. Meine Mutter hat mir sogar erzählt, wie in Marokko in ihrer Jugend, Menschen, wenn sie manchmal etwas diskret Beleidigendes sagen wollten, dann haben sie ihren Fuß gehoben und den Sohl berührt. Das war so, das ist ein nahostliches Äquivalent zum Zeigen des Stinkefingers. Genau. Und jetzt ist also die Frage, wer sitzt wo? Na bitte?
Bis manche Hand steht, also wenn es zwei von diesen Sitzliegestühlen gibt. Gadol mezev barosh sheni lo le mala hei meinu. Also der Große setzt sich als erstes hin, als barosh.
Gadol ist der Ehrwürdigste. Ja? Der Bundespräsident, wenn es er ist, der sassanidische König, oder sollte es der Exilak sein bei einem jüdischen Anlass, oder wenn die Rabbiner dabei sind, dann ist es der Vorsitzende des Beit Dins und so weiter. Ja? Der Zweite setzt sich höher von ihm. Was heißt höher von? Beim Kopf. Also das heißt, er hat seine Füße beim Kopf des Größeren? Nein, das geht irgendwie nicht. Sagt Rashi, ושני לו למעלה ממנו, מיתת השני לצד מרשותו של גדול, ja, ist beim Kopf, ja, wenn wir, an sich sagt das noch nicht viel, aber wenn wir, ja, was ich vermute, ist einfach, dass die Köpfe nebeneinander sind. Aber das ist nicht so einfach, weil Rashi sagt auch, Ragilina Yu, ich sehe jetzt, Rashi Dibura Matril Bisman, das ist ungefähr früher 20. Zeile. בזמן שאין שתי מיטות, ונס צווי בטן גיבט, רגילין היו לאכול בסבה על צד השמאלית, זה ליגן אוף דה לינקן זייט, אז זה ניסו איינפח, די ליגן אלה אין דה גלייכן ריין פולגה. Es geht nicht Kopf zu Kopf, es geht nur, ja, gleiche Richtung, ja. Es geht nicht Kopf, es ist immer Kopf zu Fuß.
Warum? Ich meine, es ist auch unangenehm, wenn man so ist, weil
Also die Antwort ist biologisch. Wo ist unser Magen? Wo ist unser Leber? Was ist wo? Mal probieren, heute Abend, kurz vor dem Schlafen, also zu viel essen. Und dann schlafen gehen. Dann sehen Sie, dass man liegt an einer Seite und man hat das Gefühl, dass die Magensäuren dauernd nach oben kommen, das ist sehr unangenehm. Dreht man sich um, alles ist in Ordnung. Ja? Einfach weil der Magen nicht mitten ist, sondern links. Und rechts ist die Leber.
Das sollte man unten haben.
Man lehnt sich also links an. Ja? So, man lehnt sich links an, das kann man auf der Aufnahme nicht sehen. Ja, und dann ist das Essen unten und man kann gleich hervorragend essen. Ja, das Feder ist davon abgeguckt und interessanterweise, es ist richtig interessant, die Römer und die Persen, die in zwei völlig unterschiedliche Kulturen sind, wenn sie sich hingelegt haben zum Essen, lagen sie auf der gleichen Seite, stellen Sie sich das vor. Das ist nicht immer ein Autofahren für die Engländer. Der Magen wächst im gleichen Ort, ungeachtet, wo die Menschen, in welcher Kultur sie aufwachsen. Ja, es gibt übrigens eine, ob man das jetzt eine Krankheit nennen soll, aber ein gesundheitliches Problem, wo bei jemandem alles seitenverkehrt wächst. Und es sorgt für gesundheitliche Komplikationen. Es ist verbunden mit einer höheren Sterberate früher. Also der Magen ist links, man lehnt sich links an. Gut, also das heißt, bis manchem stehen mit Todre gelungen, lechol bei Sebal, zahle das Malita, bisher gelesen schon, Muta liegend, veraglav la aretz, und sie waren liegend, aber nicht, es ist ein Liegestuhl, ja, es ist nicht ein Bett. Ja. Das heißt, die Füße waren schon ein bisschen niedriger, das ist ein bisschen, wir kennen das alle, wir haben das alle schon, wie heißt das, wenn wir beim Schwimmbad gehen, wo es solche Liegestühle gibt und die Füße sind auch ein bisschen nach unten geneigt, ja, das muss man sich so vorstellen. Nebenan haben sie einen Tisch. Ja, sie können auch nicht einfach so essen, ja, also einfach liegen auf dem Rücken, das geht nicht, warum? Weil ich muss hier irgendwo das Essen nehmen. Man muss sich irgendwo anlehnen und einen kleinen Tisch haben, damit man sich dort bedienen kann. Dann sagt Rashi noch weiter. Ich al mita achat, jeder Mensch auf einem Bett, bis manche in Schneim, gedol mesef berosch, klumma mesef tchila al mitato, er ist der Erste, der sich hinsetzt, vesheni lo lemala imenu, ja? Jetzt, ich kann mir schwer vorstellen, dass gemeint ist, dass die Füße des Minderrängiges beim Haupt des Höherrängigen, und deshalb muss man sich, nein, das höre ich jetzt, ja, da muss man ja entscheiden, was das heißt, le mala himeno. Nun, wer hat einen Vorschlag? Ja, aber was heißt das Oberhaupt? Hier ist das Problem, er muss von Seiten des Hauptes sein, aber ohne dass seine Füße beim Haupt des Höherrangigen ist. Also was kann das sein? Vermutlich. Ja, das ist genau, was ich denke.
Das haben wir doch gerade gesagt, dass das nicht physiologisch
steht. Nein, nochmal. Die Betten können so ausgelegt werden, was nicht geht. Ja? Darf ich zeichnen?
Ja, ja.
Was nicht geht, ist hier zwei Betten zu haben. Ich werde die Menschen jetzt liegend zeichnen. Damit wir sehen, so. Hier haben wir zwei Menschen, hier auf einem Bett, der liegt. Aber wenn die jetzt sich umdrehen, dann geht es sich nicht aus, dass der eine auf der rechten Seite und der andere auf der linken Seite ist. Deshalb ist Folgendes nicht sinnvoll. Ich mache jetzt eine neue Mahlzeit, wir machen eine Wand hier dazwischen. Das, ja, geht nicht. Weil hier wird einer, ja, an der Wand geht, er wird die Wand anschauen. Tut auch nicht. Und wenn er nicht die Wand anschaut, dann liegt er auf seiner rechten Seite. Was unangenehm ist. Also das geht nicht. Das hat ein anderes Problem. Hier sind seine Füße über seinem Kopf. Aber wenn wir jetzt noch ein Zimmer machen, und wir machen jetzt so. Und jetzt muss ich nachdenken, also. Ja. Dann schaut dieser in diese Richtung und er kann ja hier schauen. Und sie können miteinander reden. Okay? So, danke. Weiter. Das ist, wenn es zwei sind. Wenn es drei sind, wird es ein bisschen komplexer beim Layout. Wie ist mein Change, Shalosh?
Grozev be etzma etza shenilo lemala heimenu shilo lemata heimenu. Also wenn sie zu dritt sind, dann ist der höchste
ist in der Mitte.
Und der zweite ist nicht oberhalb von ihm.
Doch, der zweite ist oberhalb.
Achso.
Low mit dem Vav, ja. Von ihm. Und der dritte ist bei den Füßen. Also jemand hat keine Wahl, wird schließlich bei den Füßen sein. Okay. Das ist, was der Reschke Luther gesagt hat. Die Leute wissen ganz genau, wie ein Protokoll zu führen, wer protokollarisch wo sitzt. Übrigens, vor einigen Wochen, ungefähr drei, war ich auf Einladung des Präsidenten des Parlaments von Sobotka irgendwo eingeladen und es wurde genauso geplant. Es wurde nicht nachgedacht, wer sitzt wo und wenn von einer Religionsgemeinschaft zwei kommen, wer sitzt in welchem, ja und neben wem in welchem Sitz und wie weit vom Präsidenten, das ist eine. Ja. Ich habe dann verzichtet auf einen Platz aus einem gewissen internen Bürogrund, wie wir uns die, das war ein Anlass, die eigentlich meinem Kollegen zustand und dann habe ich darauf verzichtet, aber das ganze Gespräch, bin ich echt sicher davon, ja, und der sitzt hier und der sitzt dort, also wie es hier steht. Gut.
Ist so einfach.
Ja, was antwortet aber Rav Sheshet? Amale? Wenn der Ehrwürdigste jetzt mit seinem Nachbarn reden will, dann hat er ein Problem. Warum? Wenn der mit dem reden will, muss er sich ausstrecken. Das ist doch nicht vernünftig. Ja. Vechi bei Ishtauje Bahadei, wenn er mit ihm reden will, Matrit Tiruze, Yatub Ishtauje, dann muss er sich ausstrecken und sich hinsetzen. Also, wenn er mitten. Er kann nicht sagen, diese Suppe ist hervorragend. So ist denn, wer ist auf Jiddisch, er rettet der Wand. Er hat eine heiße Suppe jetzt, er kann sich nicht umdrehen und er kann mit dem nicht reden. So sagt Rav Sheshet. Was antwortet der Reschke Luther?
Amale. Kann ich mal sagen?
Was heißt das?
Die Perser sind da anders, denn sie reden mit den Händen.
Wenn sie mitten in der Mahlzeit reden, dann reden sie eigentlich mit Gebärdensprache. Und dann müssen sie nicht einander anschauen in den Augen, sie machen mit den Händen, sie verstehen alles, okay. Gut, also wir haben schon verstanden, der Reschke Luther ist sehr begeistert vom Protokoll der Perser. Aber wir müssen nicht vergessen, ja, bitte keinen Vergleich mit irgendetwas machen. Der Reschke Luther war klar auch Tamid Chacham. Ja, Es ist eine recht besondere Sache. Bei uns Juden gibt es ein Ideal des Lernens, das sehr massenverteilt ist. Es ist nicht so wie in bestimmten Kulturen, wo man schätzt die Gurus, man möchte ein bisschen mehr Gurus haben und deshalb gibt es Tempel, wo Menschen jahrelang eine Lehre machen, damit es mehr Gurus gibt. Ja, diese Gedanke gibt es in vielen Religionen. Was wir hier gebracht haben, und zwar ganz, ganz früh, und es gibt dafür interessante Beweise, ist eine allgemeine, das ist sowohl politisch als intellektuell, als sozial, eine gewisse Gleichheit, die man von den Menschen auch etwas erwartet. Das ist nicht nur eine Gleichheit, aber es ist eine Gleichheit, die auch intellektuell schätzt, dass alle Menschen das leisten können. Natürlich kann nicht jeder, ich weiß nicht, was die Rate der Promotionen, wer promoviert bei den Juden, wie viel bringt das die Zahlen sind. Es geht sich nicht aus, dass 100% der Gesellschaft promoviert. Ja? Es geht sich nicht einmal aus, dass 50 oder 20% promoviert. Aber ich befürchte oder glaube, dass die Zahl Juden, die promovieren, höher sein könnte als in gewissen anderen Bevölkerungsgruppen. Und nicht, weil wir eine Elite sind, sondern weil wir das Gedanken haben, dass alle Menschen, es ist sehr, sehr stark bei uns, dass alle Menschen leisten können. Wir sehen das, wenn ich jetzt ganz, ganz früh zurückgehen möchte in unsere Geschichte, denn es ist sehr interessant, es haben verschiedene Bibelexperten oder Akademiker in der Bibel darauf hingewiesen, dass es gewisse Parallele zwischen bestimmten Abschnitten des Tanach und gewisser alten ausländischen Literatur gibt. Zum Beispiel gibt es die Texte, die Abschnitte, die sind Brit-Texte, ja? Covenantal Texts, und die haben eine gewisse Ähnlichkeit zu Vasallenverträge, Vasallenbündnisse aus dem Alten Haus, die noch von vor der Zeit von Moshe Rabbeinu, also von der Zeit von Abraham und was weiß ich. Es gibt da akkadische Tafel in Keilschrift, ganz, ganz interessant. Rabbiner-Professor Joshua Berman, Professor von Tanach an der Bar-Ilan-Universität, der hier Gastredner vor einem Jahr war, hat einen Vergleich gemacht. Er hat sich 18 solcher Texte ausgewählt, aus der Region rund um Israel, um mal zu schauen, was die typischen Merkmale sind und wie gut sie mit Torah zu vergleichen sind. Und dann fällt etwas ganz interessant auf. In 17 der 18 Texte, die er gefunden hat, das sind alles, wäre man es kein Akkadiolog, er ist ein Tanach-Professor. Das heißt, er hat nicht solche Tafel gelesen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Ja, ich habe von einer Zahl gehört von über 100.000 Tafeln, die noch nicht, die schon in Museen sind, kein Mensch hat sich noch damit beschäftigt. Er hat jene, die schon veröffentlicht wurden, angeschaut. 18 Texte sind Periode, alle Texte aus der Region und Zeit. 17 und 18 Texte sind sehr klar, total nicht überliefert. Was meine ich damit? Es ist ein Vertrag zwischen zwei Königen, zwischen einem Oberkönig und einem Vasallenkönig. Und dort wird so solches gesagt, wie sollte dein Volk sich gegen dir sonst einen Aufstand geben, dann werde ich mit meinem Heer kommen und dich unterstützen. Ja, das sind die Verspreche vom Oberkönig, dem Vasallenkönig gegenüber. Und ganz klar, das Volk, das sind Untertanen. Und die haben einfach zu tun, was man ihnen sagt. Und der Vasallkönig hat eine gewisse Leistung zu leisten gegenüber dem Oberkönig, militärische Leistungen, Steuern, was weiß ich. Und der Oberkönig bringt Schutz dem Vasallkönig. In einem der 18 Fälle ist es ein bisschen egalitärischer, weil es eine relativ kleine Gruppe war. Und dort hatten sie eine andere politische Struktur. Und eine kleine Gruppe kann dann so egalitärischer wirken, so in einem Dorf oder was weiß ich. Und wenn man danach schaut, ist sehr interessant, es ist ganz klar, der König im Tanach ist primär inter pares. Der König steht nicht außerhalb des Gesetzes, Und wenn unsere Weisen bezüglich der Malche Bet Yanai, also der chashmonäischen Königin, gesagt haben, Apionäus, dass sie außerhalb des Gesetzes sind, meinten sie das nicht gut. Also wenn gemeint ist, sie werden nicht von den Gerichtshöfen gerichtet und können auch kein Zeugnis ablegen und können nicht als Richter auftreten, war gemeint, das sind so gesetzeslose Menschen, ja, also wir bleiben fern weg von denen. Nicht im Sinne von Louis dem 14. L'état c'est moi, sondern das sind schreckliche Menschen, wir haben halt nicht die Möglichkeit, das laut zu sagen, wir haben nicht die Möglichkeit, um da etwas zu unternehmen, okay, dann sind die Könige, die machen, was sie wollen und wir bleiben weit weg und wir mischen uns nicht rein. Malche Beit David heißt es, Danin, ja, wo Danin und Tam. Sie können selbst als Richter auftreten und sie können gerichtet werden. Der König steht unter dem Gesetz, genau wie alle anderen. Der König, das ist eine unglaubliche Sache. Wo finden wir noch so etwas aus jener Epoche und für die nächsten 2000 Jahre? Ein König, der so zurechtgewiesen wird von den Propheten. Unser größter König David ist das größte Beispiel von jemandem, der vom Propheten wiederholt zurechtgewiesen wird. Mit der schwersten Zurechtweisung für etwas, das eigentlich eine ganz private Angelegenheit ist. Ja, man kann sich doch vorstellen, der König ist zurechtgewiesen, weil er einen Feldzug organisiert, der desaströs ist. Aber für eine ganz persönliche Sache hat sich eine Frau genommen, dass man ihn dafür kritisieren soll. Das ist eine jüdische Sache. Die Gedanke der Gleichheit, oder wie es in der Gemara so greifbar dargestellt wird. Mamzer, ein Mamzer hat ja keinen besonders hohen sozialen Status. Mamzer Talmid Chacham, Kodem Lekohen Gadol Ha'aretz. Wenn ein Mamzer im Torah gelehrt ist, das ist das allein getan, das ist eine Meritokratie, ja? Und der Kohen Gadol, der die heiligste Position im Volk hat, der aber kein Torah gelehrt ist, dann wird der Mamzer zuerst geehrt. Eher geehrt als der Kohen Gadol. Das ist ganz, ganz tief drin, ja? Und so auch, dass erwartet wird, alle Menschen können Torah gelehrten sein. Vielleicht nicht alle gleich, aber alle können Torah gelehrten sein. Und ganz klar, der Nasi ist ein Torah gelehrter, der Nasi, es gibt eine Geschichte am Ende von Masechet Horayot, wie eigentlich der Nasi auch gefordert wird, über unbekannte Dinge vorzulernen, man muss es kennen. Der Exilar Kadav, also wir schmunzeln so über, weil ich das ein bisschen lustig darstelle, aber in Wirklichkeit müssen wir daran denken, das sind alles Torah gelehrte, das sind aufrechte Menschen, die eine besondere Position, ein Amt begleiten. Gut, machen wir weiter. Ja, jetzt haben wir mit dem Protokoll sind wir fertig und jetzt kommen wir zu einem halachischen Protokoll oder halachisch relevanten Protokoll. Mein Rishonim. Das Wasser, das erste Wasser, das heißt Hände waschen vor dem Brotessen. Wie ist das protokollarisch festgelegt? Übrigens, eine kleine Sache ist mir eingefallen.
Danke.
Ja, eine Kleinigkeit möchte ich noch reinbringen. Rav Sheshet, wir wissen nicht von dieser Auseinandersetzung mit der Gemara, welche Reihenfolge Rav Sheshet bevorzugt. Was war die Art, wie die Chachamim sich ausgestellt hätten? Aber was klar ist, ist, Rav Sheshet ist der Meinung, dass es leicht sein soll, miteinander zu reden. Die Persen, die reden nicht miteinander. Die Rabbiner, die reden miteinander. Warum? Drei Menschen essen zusammen. Es gibt keine Torah zwischen denen. Dann ist es, als ob sie von einem Mahlzeit- und Götzendienst gegessen haben. Es ist eine jüdische Mahlzeit, dazu gehört, dass man Gedanken der Torah erwähnt. Reden ist bei uns im Zentrum. Ja, persönlich, bei uns ist Reden ganz, 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 ganz wichtig. Bitte, ja, mein Rishonim. Mechan Matchilim, wo fängt man an? Amale, ja, die sind noch immer im Gespräch. Dann sagt jetzt Rav Sheshet, wo fängt man an, bitte?
Min HaGadol.
Ja, okay. Der Ehrwürdigste der Versammlung, der wascht sich die Hände zuerst. Fragt er dazu, ja bitte.
Yeshef Gadol Veishmor Yadav Ad Shenotlin Kulan.
Ja.
Um, Na, also soll er warten auf alle, bis alle ihre Hände gewaschen haben?
Ich kenne das. Die Menschen sagen, ich wasche am Ende, dann kann ich am längsten reden. Und hier muss der Vorsitzende quasi am längsten warten für alle anderen, das ist nicht vernünftig. Ja? Amal hat er gesagt, le alter unmittelbar, meintu take kameh, bringt man einen kleinen Tisch vor ihm. Okay? Das ist vor dem Essen. Was ist mit nach dem Essen? Nachdem, dass man so gegessen hat, es gibt eine Meinungsverschiedenheit der Poskim, ob man heutzutage noch immer Maim Achronim immer waschen soll oder nicht. Maim Achronim nach dem Essen vor dem Menschen. Einer der Gründe, weshalb es bei Jekes zum Beispiel nicht üblich ist, Maim Achronim zu waschen, wo man sagt, dass es keine Pflicht ist, ist, weil wir mittlerweile etwas, es ist interessant, es gab eine Erfindung. Eine Erfindung, die erlaubt, dass wir essen, ohne dass unsere Hände schmutzig werden. Wie Gabel. Ja? Und die Frage ist, wozu wäscht man die Hände? Die Gemara sagt, es gibt so etwas Melach Sdomit, das ist Salz aus der Region vom Toten Meer. Und dort gibt es gewisse Chemikalien, die dann besonders schädigend sein können für die Augen. Man soll sich die Hände waschen. Die Halacha ist, wenn die Hände schmutzig sind, dann muss man sie richtig waschen. Es gibt Menschen, die machen heute ein symbolisches Maim Achronim, weil die Hände ohnehin rein sind, aber sie wollen noch immer Maim Achronim waschen. Warum? Weil in der Gemara steht, Maim Achronim Chova. Sie sind eine Pflicht. Die Frage ist, warum sind sie eine Pflicht? Sind sie eine Pflicht, weil es zu Mitzvah von Birkat Hamazon gehört? Das ist die eine Meinung. Oder sind sie eine Pflicht, weil die Hände schmutzig sind? Das ist unanständig, Birkat Hamazon zu sprechen mit schmutzigen Händen. Beziehungsweise ist es noch gefährlicher. Also, Maim Achronim, was ist damit? Bisman, ja, bei Maim Achronim ist ein bisschen komplizierter. Bisman, bitte. Maim Achronim. Dann ist die Frage.
Ja. Und ist das jetzt okay, dass der Große sitzt und mit schmutzigen Händen wartet, bis sie alle gewaschen haben? Amar Lei sagte zu ihm, La Mesake Taka Mikamei. Man nimmt nicht weg von ihm, man hebt nicht auf von ihm seinen Tisch. Ache de Namteis Maya Legabei, bevor er nicht das Wasser vor sich hat.
Warum soll der Größte, der Ehrwürdigste, der Letzte sein, der Maim Achronim nimmt?
Der Letzte ist, kann man wegnehmen.
Auch? Und es gibt noch etwas anderes?
Der Erste, der Tschimunde wahrscheinlich.
Das steht nachher noch dazu auch, aber die andere Sache ist, Maim Rishonim muss man waschen, auch wenn die Hände rein sind. Maim Achronim hat ja damit zu tun, dass die Hände schmutzig sind, und sozusagen jemand, der jetzt wasche die Hände, ist sozusagen, nein, die Hände sind schmutzig.
Ah.
Du hast dreckige Hände.
Das kommt danach an die Geschichte. Genau, ja. Aber es ist ja auch nicht angenehm, mit dem schmutzigen Wasser von den anderen zu waschen.
Nein, man wascht nicht im alten Wasser. Das Wasser, mit welchem man die Hände wäscht, wird nicht für Waschen wiederverwendet. Das geht zum Feld. Amar, ja, Rav Sheshet. Sagt Rav Sheshet. Diesbezüglich, ja bitte.
Anna Matnita Yadana de Tania.
Anna Matnita Yadana, was heißt das?
Was ist die Reihenfolge?
Ja. Übrigens, Rashi sagt etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil ich habe zwar einen Hinweis gegeben, aber ich habe es dann nicht weiter ausgelegt. Wer fragt wem? Was ist mit meinem Rishonim, meinem Achronim? Wer sagt das am Anfang? Ich habe es gesagt, aber es ist untergegangen. Auf Schüsse. Ja, wer spricht den an?
Also am Anfang hat der Rosh Galuta den auf Schüsse gefragt.
Am Anfang. Rav Sheshet fängt das Gespräch an. Er sagt, euch alte Rabbiner, ihr alte Rabbiner, ja.
Entschuldigung, der Rosh Galuta fängt das Gespräch an.
Und dann, ja. Genau, das habe ich so gesagt. Weil der Rischgeluter sagt zuletzt, Shani Pasaide macht Welebe Machog. Ja? Die Perser, die reden nicht beim Essen, die machen nur Zeichen mit den Händen. Mhm. Dann sagt Rav Sheshet, mein Rishonim, Echel Matchilat. Woher fängt man an, mein Rishonim? Admar Leh hat ihm gesagt, jetzt ist die Frage, aber wieso? Ich habe zwar gesagt, dass Rav Sheshet sagt, aber ich habe nicht. Ja? Was ich nicht gesagt habe, ist, wieso Rav Sheshet die Frage stellt.
Ja, Rav Sheshet ist nicht der diese diplomatischen Sachen, die der
genau, es geht hier nicht. Ich habe erklärt, dass mein Rishonim mein Achronim ist. Was ich nicht versäumt habe zu sagen, ist folgendes. Bei uns ist natürlich eine halachische Sache. Aber wir sind nicht die Einzigen, die unsere Hände vor und nach dem Essen waschen. Ja? Und entsprechend ist es möglich für Rav Sheshet vom Exilarch zu fragen, und was macht ihr also beim Handwaschen, beim Empfang? Und dann sagt er, Amale hat er gesagt, Minagadol, man fängt mit dem Großen an. Sagt Rav Sheshet, also? Und er soll dann warten, bis alle kommen. Amale hat er gesagt, nein, unmittelbar geht er zu essen. Ja? Sagt er, am Ende, was macht ihr? Sagt der Rishluta, Minakatan. Man fängt beim Kleinen an, sagt er, also? Und der Große, der muss dort warten, mit schmutzigen Händen, bis alle fertig sind. Amale hat ihm gesagt, er hat noch den Tisch, er kann noch weiter essen, er isst noch weiter Dessert und alle anderen müssen sich die Hände waschen. Sagt jetzt Rav Sheshet, und Rav Sheshet, Anamat Nita, ihr Dada, diesbezüglich kenne ich eine Bereiter. Lieber Resh Geluta, was du ja sagst, ist nicht halachisch neutral. Wir haben etwas Halachisches dazu. Detanya, bitte. Hesseba. Hesseba ist der Grund. Hesseba ist ja, wie tut man, Hesseba tun sich ausstrecken dort auf dem Bett, ja?
Wie es manche Hände steht, dort, also dann, wenn es zwei sind, ich weiß nicht, wie liege, setze. Gadal me selbe roche schnee lo le matai he meinu.
Ja, also deutlich anders als bei den Persen.
Also der höchste, der Chef, ist ganz oben und der zweite ist unter ihm.
Das heißt?
Also
an den Füßen.
An den Füßen.
Und dann kann er ihn auch ansprechen, das ist sehr leicht. Er sagt, hallo, du, wie geht's dir? Und der andere muss sich ausstrecken. Okay.
Bis man schön schlosser mit hat, gerade mit selber raus, schnee lo, le mala he meinu, schlischi lo, le mata he meinu. Also der Chef ist wieder oben und dann der zweite ist über ihm und der dritte ist unter ihm.
Okay. Ja, weil es geht nicht anders und deshalb ist der höchste Mittel. Ja, der größte Mittel. Mein Rishonim steht weiter dorthin.
Mein Rishonim Matrilin Minhagadol, also der Chef fängt ja wieder an.
Das ist jetzt genau wie bei den Persen.
Meinem Achronim, bis man Shehem Chamisha beim, also dem letzten Wasser, ist es nur dann, wenn es sie zu 15.
Nein. Wenn sie zu 15, dann. Also bis 5. Matrilin.
Matrilin mit Hagadol fängt der höchste, der Chef an. Bis man Shehem mehr, wenn es 100, bis zu 100.
Ja, also es sind sehr viele Menschen.
Dann Matrilin min hakatan ache mein Gim etzel Chamishi. Chamisha. Dann fängt man bei dem Kleinsten an.
Also das Volk wäscht sich zuerst die Hände und wenn man zu den letzten fünf kommt, bei den fünf Ehrwürdigsten, Chosrin, ja?
Chosrin o Matrilin min hagodol, dann fängt wieder der Größte an. Und an dem Ort, wo man sich die Hände wascht, dann von dem Zeitpunkt eigentlich nicht von dem Gott, geht man dann zurück und spricht bekannt. Okay. So.
Was heißt das, sagt Rashi? Ja? Oder?
Also ich habe verstanden, dass derjenige, der das Mayim Achronim sagt, der erste Bracha sagen wird. Ja.
Und Rashi sagt gerade hinzu, er kann auch entscheiden, dass ein anderer sich zuerst die Hände waschen wird und das ist dann ein Zeichen, dass er auch benchen soll.
Ja. Das ist der Unterschied zwischen Person und Jung, das ist einfach nur, dass die Jung sich auch nehmen, die Jung sich nehmen und auch gebenchen.
Das auch. Aber es gibt auch eine Differenz, dass eigentlich das Reden im Zentrum steht und deshalb, wenn sie dann zu zweit und zu dritt sind, dass sich so ausstellen beim Essen, dass sie miteinander reden können. Das ist der Größte, mit den beiden anderen reden können.
Aber ich finde auch die Vorstellung komisch, dass die Perser gar nicht geredet haben.
Nee, weil die Persen waren berüchtigte Fresser. Sie werden dargestellt als Menschen, die einfach riesige Mahlzeiten gehabt haben. Also sie sind also Bären. Sie fressen sich voll wie Bären und was weiß ich. Also das ist genau wie so wie Affen. Es gibt gewisse Länder, wo Juden, die dort wohnten, ein gewisses Ansehen für die dortige Bevölkerung hatten. Das sind Menschen mit Kultur, das sind Menschen, mit denen man gerne umgeht. Es gibt andere Länder, wo die Bevölkerung angeschaut haben und gesagt, das sind Menschen, die sind doch auf einer Stufe der Entwicklung, sie haben noch einiges zu leisten, dass man mit denen so viel Erstes verweilen möchte. Ja? Das ist klar, bei den Persen vor 2000 Jahren, die genossen nicht das höchste Ansehen. Sie waren nicht die kulturell Feinsten. Übrigens ist es nicht nur Chazal, die die Persen so angeschaut haben. Ich habe zuletzt einen Absatz gelesen von einem Mist. Ich habe eine Sammlung zu Hause von Aufsätzen, das heißt Counterfactual History. Historiker setzen sich mit Fragen auseinander, wo etwas historisch Entscheidendes geschehen ist, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das so geschehen soll, nicht gewaltig war und es hätte auch leicht anders sein können. Also dafür, es gibt in Counterfactual History solche Menschen, die schreiben einfach Blödsinn. Stell dich vor, dass. Aber nicht darum geht es hier, es geht darum, um bewusst zu werden, wie schicksalsträchtig bestimmte Momente in der Geschichte waren. Zum Beispiel in den Greco-Persischen Kriegen, am Ende, als Griechenland dann gegen die Persen gesiegt hat, unter Xerxes. Zuerst hat Xerxes Athene zerstört. Die Bevölkerung von Athene ist geflüchtet. Die Männer mussten sich von ihren Frauen und Kindern trennen, damit die Frauen und Kinder beide flüchten konnten. Die Männer waren bereit zu kämpfen und viele der griechischen Stadtstaaten waren nicht so begeistert, mitzukämpfen. Und es hat das ganze politische Können vom Anführer von Athen, ich habe den Namen vergessen, verlangt, um seine Kollegen zu überzeugen, mitzukämpfen. Und sie haben eine Strategie entwickelt. Die Strategie war eine gute Strategie, nur war nicht so zwingend, dass es gelingen wird. Die Persen mussten dumm genug sein, um drin zu fallen. Das ist auch geschehen. Ja? Also man stellt sich vor, erstens, wenn die anderen nicht mitgekämpft hätten mit Athen, dann wäre die Sache verloren. Und zweitens, ja, hätten die Persen nicht ihren Teil gemacht und hätten die Sache verloren. Und das hat eigentlich die europäische Kultur total geprägt, weil sonst gäbe es die griechische Kultur nicht in der Form, die wir kennen, die Rom stark beeinflusst hat, die ganz Europa stark beeinflusst hat. Stattdem hätten wir als führende, also die Demokratie, die dort anfängt, dann hätten wir stattdem persische Gewohnheiten viel länger, ja, bis sich das entwickelt. Auch wenn sie damals nicht die gleiche Demokratie zu haben.
Aber und das persische Reich, was wir hier haben, ist ganz ein anderes als das persische Reich in Zeit von Nikola Tesla.
Von? Ja.
Das sind zwei völlig verschiedene.
Ja, einverstanden. Aber was ich jetzt meine, ist die Gedanke, dass bestimmte Menschen, bestimmte Intellektuellen, die Persen als nicht die feinste Kultur angeschaut haben, ist nicht neu.
Ja, man muss ein bisschen aufpassen, weil das kommt da sehr stark aus der griechischen Geschichtsschreibung.
Okay. Wir sind in Begegnung mit diesen. Wir waren mit beiden in Begegnung. Ja, wir hatten gute und schlechte Erfahrungen mit beiden. Und haben sich nicht gescheut, gewisse Bemerkungen zu machen, die ziemlich scharf sind. Okay, machen wir weiter. Also die Persen werden hier nicht als die Edelsten dargestellt. Gut. Das war jetzt die Breite, die von Rav Shishet gebracht wurde, wie man protokollärisch sich hinsetzt, wie man, also hinlegt, wie man Maim Rishonim und wie man Maim Achronim anbietet. Okay, ולמקום שבה אנחנו קודם חוזרים, ושם ברכה חוזרת, בין שנטות האבטן, דהם אסטן דהלקטן פינף, מים אחרונים, ושט. Jetzt sind wir zurück nicht mehr bei der Erzählung von der Schöschet und der Mönche Luther, sondern in einem malachischen Text, was sei alle Rav. Das unterstützt eine Aussage von Rav, der Amar Rabbi Chia Bar Ashi. Rav Chia Bar Ashi. Amar Rav Rabbi Chia Bar Ashi hat im Namen von Rav gesagt, Kol anotel yadav bachrona, der Letzte, der seine Hände wäscht. Ja? Sorry, yadav bachrona am Ende, Tchila ist der Erste, der seine Hände am Ende wäscht. Humesumann war erst eingeladen zu Bracha. Jetzt damit meinen wir nicht der erste von den 100 anwesenden Menschen, aber von den 5 letzten, der erste, der ist Musumann Bracha, um vorzumenschen. Rav Rabbi Chia war übrigens Familie. Ja. Rav war zweimal von Rabbi Chia. Abu Yatu Besudata, sie sagt zu meiner Mahlzeit, Rebbe, Rebbe war der Lehrer von Rav, er war der Gadol Hador, das ist Rabbi Judah Hanassi, Rabbi Judah der Fürst. Und Rabbi Chia war ziemlich wichtig, die wichtige Übergangsfigur von den letzten Tanaim. Sie sitzen zusammen bei der Mahlzeit. Amar Rabbi le Rav. Rabbi sprach dann Rav an und sagte zu ihm, Kum, steh auf, Mashi Yadach, geh und wasche deine Hände. Chazi de Kamirtet. Hat er gesehen, dass der Rab sich da scheut, er ist beängstigt. Amar Lei, ja, du bitte, wer wird mich weiterlesen?
Ein.
Okay.
Wir haben uns gefragt, was das Fach Sei ist. Wir haben versucht, das nachzuschauen. Wir haben die Wurzeln.
Ist das ein Facher?
Also, das ist im Stein, glaube ich, mit Vornehmer, aber ich habe das Wort einfach nicht gefunden im Wörterbuch.
Ja. Pachach, Pachat Yehuda.
Ich habe behauptet, das schreibt man mit Dalet.
Mit? Aleph. Was?
Mit Dalet.
Pachad? Pachad ist Angst.
Genau.
Pachat Yehuda. Pascha.
Ah.
Ja. So, also deshalb übersetzt Steinsatz das als Nobleman. Mhm. Ja. Zu sagen, du bist ein Fürstensohn. Ein Bewirkat Mesona Kamalach, was heißt das? Nicht so schwer.
Er sagt, dass du
Menschen sollst. Was? Er soll gehört?
Er hat dir gesagt, dass du Menschen sollst.
Ja, bereite mich vor. Tanur Rabbanan, die Rabbin haben gelehrt. Bitte. Das habe ich früher erwähnt, ja.
Wir haben die Lernung einer Bereiter, man wäscht mich nicht unterwegs und nicht auf einer Brücke und nicht mit
Schmuck. Mann, was? Mann?
Man ehrt nicht auf dem Weg und nicht auf einer Brücke und nicht mit schmutzigen Händen.
Also was wäre der Grund?
Weg oder Brücke könnte gefährlich sein, wenn man sich mit solchen Schmutzigen herumtut, wer jetzt den Vortrag hat.
Genau.
Schmutzige Hände ist irgendwie nicht passend.
Ja, okay. Weiter.
Rabbi de Abaye Raveka as Lebe Ocha. Rabbi und Abaye sind auf den Weg gegangen. Kadme Cham Rei de Rabbi Le de Abaye. Ist der Esel vom Rabbi schneller gegangen als der vom Abaye? Vela Amar Lene Selma. Und er hat nicht zu ihm gesagt, also der jetzt vorne war, hat nicht zu ihm gesagt, dass der andere folgen soll. Amar Mide Saleh Kai Me Rabbanan Mima Arba. Und er hat sich gesagt, naja, weil er von den Rabbinern aus Eretz Israel kommt, ist er hochmütig. Kimeta le fitcha.
Rashi sagt übrigens etwas Interessantes. Lefishaya Rabbin ragil la'alot mi Babel Eretz Israel. Rabbin war an sich aus Babel. aber er reiste viel hin und her, was in jener Zeit gar nicht einfach war.
Qui metta le fitra de ve knister,
aber
wie sie angekommen sind.
Ja, es kann Knister sein. Es kann Knister sein. Natürlich, Knesset. Ja.
Wie sie angekommen sind an die Öffnung des Knesset. Amarli, sagt man zu
35 Jahren sage ich Knister, aber Knister, okay. Nachgedacht.
Elmar, er soll also zuerst hineingehen. Amar Mei sagt er zu ihm, jetzt wundert er sich, dass er plötzlich den Vortrag bekommt. Ve'at hashta lav mar ana, und bisher her war ich nicht mar. Amar Mei sagt er zu ihm, hachi amar Rabbi Yochanan, so hat Rabbi Yochanan gelehrt, en mechabdin ela befetach sheyesh va mezuza. Wir ehren jemanden erst an der Tür, die eine Mezuza hat. Jetzt ist die Frage, die Itbar Mezuza in, der Lechbar Mezuza la, also was soll das heißen, wenn die Tür eine Mezuza hat, schon, und wenn sie keine Mezuza hat, dann nicht. Ela, Me'ata, Beita Knesset, Uveit Midrash, Hamidrash, der Lechbar Mezuza. Sondern von da lernen wir, dass ein Beit Knesset und ein Beit Midrash. Habe ich nicht Zeit verloren?
Ela, Me'ata, überlegen wir uns, was das bedeutet. Beita Knesset oder Hamidrash? Wenn es mal so geht, dann ist es so, dort gibt es keine Mezuza. Ach, Hanami, da in Mechabdin, hier hat man dann nicht den großen Rabbiner, der reinkommt. Ela Ema, sage ihr.
Befetach haraui le Mezuza, an einer Tür, die geeignet wäre für eine Mezuza.
Von der Tür her, von physisch. Es geht jetzt nicht darum, ob der Raum eine Pflicht hat, eine Mezuza zu haben. Der Wurm ist ein schöner Raum, aber hat keine Pflicht für eine Mezuza. Und wenigstens nicht in jener Zeit, wo man diese Nebuche tatsächlich nur für Gebet benutzt hat. Ja? Aber wenn so eine Tür ist, dann kann man. Ja, das ist eine Tür. Aber auf dem Weg nicht. Okay. Er hat ihm mehr oder weniger das gleiche gesagt, als Tanu Rabbanan, im Mechabdin mit Rachim. Ja. Amar Rav Yehuda bar Eder Rav Shmuel bar Shilat. Sagt Rav Yehuda im Namen von Rav Shmuel, Sohn des Shilat. Mishmei de Rav Nam ben Rav, en amasubin rishayin lechol klum, ad shito abutzer. Wenn man jemanden beehrt, Bozer zu sein, um das Brot einzubrechen, einzuschneiden und zu verteilen, darf man nicht essen, vor dass er das verteilt. Ja? Dafür steht Shalom bei dem Kiddush immer, wenn es ein größerer Kiddush ist. Achte vor, dass die Kiddush keine sich bedienen. Ja, Yatir Rav Safra Bekamal, ja, Rav Safra saß dort in der Midrash und er sagte, Litom, Litmar, man darf nicht zu Ende sein, wenn man nach Kiddush, ja, Litom. En am Schul Raschein Litom Klum, Achitom Abuzer. Er hat schon Abuzer selbst gegessen, da darf man essen. Er sagt, nicht Lechol, sondern Litom. Der Meinung nach Kümmel, warum ist das so ein, warum nervt er so? Ja. En am Schul Raschein Lechol, am Schul Raschein Litom, was ist die Differenz? Die Antwort ist, Schechaib Adam Lomar Bilschon Rabo. Man soll treu die Sachen so weitergeben, wie man sie vom eigenen Lehrer bekommen hat. Okay, Tanu Rabbanan, wer möchte lesen?
Tanu Rabbanan, Schnei, Mamptinin, Selase, Bekehara, Schlosha, En, Mamptinin. Oh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Selase, Mamptinin.
Warten.
Ja, aber was heißt das dann? Zwei warten, einer auf den anderen.
Ja.
Mit dem Teller.
Ja.
Und drei
warten. Das ist eine Kara. Wie essen die?
Eine Schüssel.
Ja.
Und eine einzige. Aber ich habe
ja, natürlich. Das ist, wenn man sitzt beim Tisch im Restaurant, man hat so eine große. Einen großen Servierteller mit dem Hummus und Falafel, ja. Wenn es zwei sind, dann wartet einer auf den anderen. Wenn sie zu dritt sind, dann muss man nicht warten.
Ah, jetzt verstehe ich, ja.
Das ist eben das, was immer der Erste.
Ja, was?
Irgendwer ist doch immer der Erste.
Ja, die Frage ist, ob man auf jemanden warten muss oder nicht. Irgendwann sind so viele Menschen, dass man nicht mehr warten muss.
Also ab 3 muss man nicht warten, bis jetzt alle da sind.
Ja.
Habozea po pochet yado tehila ve'im ba'al lachalok kavod le'rabo o le'mi shegadol himenu harashut be'yado. Der, der das Brot bricht, er ist der, der als erstes nimmt. Wenn er aber die Ehre geben will, seinem Lehrer oder einem Bevorster ist als er, dann hat er dazu die Möglichkeit.
Ja. Okay. Rabba, bitte.
Rabba Barbachana hava ase klei librei bei Rashmuel bar Ketina. Der Rabba Barbachana war beschäftigt an dem Sohn des Hauses des Rav Shmuel, Barba Katana. Kadeh vayatev vekamatnei lei librei. Er war vorher und ist, ist gesessen mit seinem Sohn. Und hat ihn gelehrt, in Habozea Rashai Vizor Ache Ichle Amen, Mipiha Unim. Und er hat ihn gelehrt, während sie da gesessen sind, der, der das Brot bricht, darf nicht, er darf das Brot nicht brechen, bis nicht alle Amen gesagt haben.
Das ist übrigens auch so, zum Beispiel, wenn ein Shalich Zibur an Chazan vorbetet, dann darf er mit dem nächsten Absatz nicht anfangen, bevor dass das Volk, dass die Mehrheit der Menschen ihre Erwiderung vollendet haben. Bei Kedusha, ja, muss der Chazan warten, dass alle Menschen Kadosh, 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 Hashem Zabotolam, gesagt haben, Baruch Hu Hashem Zabotolam. Bei Brachot von Shmoneh Esrei muss er warten, dass die Menschen Amen antworten. Bei Kaddish muss er warten, dass die Menschen Amen antworten. Erst dann darf er weitermachen. Das jüdische Gebet ist nicht ein Zuschauerwort, sondern es ist, wir haben aktive Supporter wie nennt man diese Reihen im Stadion? In der Tribüne, ja. Danke. Das sind aktive Supporter, die machen mit. Gut.
Entschuldigung,
Rav Chisda war ein bisschen leichter da als, nicht alle müssen fertig sein, nur Rav. Noch 4 Zeilen und dann haben wir dann unser gesamtes Wort.
Ame Amar Le Rami Bachama
Mein Schna. Mein Schna. Was ist anders dabei?
Ruba,
ja, warum ist es bei mir? Warum reicht
die Mehrzahl anders? Also er hinterfragt den Rav Chisda, ja. Was bringt
das? Die Mehrheit hat geantwortet, ja, warum musst du für die Mehrheit warten? Da Kati lochadi Bracha, wenn die Bracha noch nicht fertig ist, die haben noch nicht alle Amen gesagt. Das ist erst fertig, wenn sie Amen gesagt haben. Mir wurde Name lokal Bracha. Wenn es noch eine Minderheit gibt, die noch nicht geantwortet hat, ist sie auch bedeutend.
Dann ist die Bracha nicht gültig, meint er. Amar Lei. שאני אומר כל העונה אמן יותר מדי אינו אלא טועה und er der Hafista erwidert, ja ich sage, dass einer der Amen sagt mehr als notwendig.
Da meinen wir nicht in Häufigkeit, sondern wie lange er das auszieht, aha, wie er das sagt.
Das ist einer, der ehrt. Es war nicht ganz klar, was das heißt. Meint das, er zieht das Wort Amen in die Länge oder was meint das?
Ich schlage vor, nächstes Mal, wenn Sie in Jerusalem allein sind, Freitagabend oder Schabbatmorgen, es mal zu probieren, sich Allah mehr Scharim anzuziehen, weil sonst geht es nicht.
Das schaffen wir.
Und in einer der Synagogen der Jerusalem zu gehen. Insbesondere bei entweder Toldos Aaron,
okay,
ihrer Abspaltung Toldos Abumetzrok, oder den älteren Abspaltungen wie Karlin, Stollen, Pinsk, Karlin. Diese 4 Synagogen. Und da kann man sehen, wie sie das beim Gebet eigentlich schreien. Das ist dort am Inhalt. Isgade, Isgade, Shmei Rabo. Und die alle antworten, Amen. Ja, wir haben gelernt, dass man beim Erwidern nicht lauter sein soll, als wenn gesprochen wird. Das ist dort total in Ordnung, weil dort auch das Kaddisch so laut gesprochen wird und so langsam und so deutlich. Das passt. Aber wenn jetzt so Amen antworten wird, sagen wir mal im Stadttempel, und das nicht deshalb gemacht wird, weil ein Teil der Organisation ist die und versucht, dass alle Menschen eine Ahnung haben, was überhaupt gesagt wird, damit ein Tempo entsteht, sondern es ist einfach ein Mitglied des Publikums, der einfach so glaubt, so soll man Amen antworten, in no elotoi. Das ist übergetrieben. Ja? Es muss irgendwie passen. Ich werde dann auch sagen, ich habe in meiner ganzen Karriere sehr häufig das Amen sehr laut gesagt, aber aus einem anderen Grund, den ich gerade angegeben habe. Damit alle Menschen, die Kaddisch sagen, eine Ahnung haben, wie sie sich teilen. Ah, jetzt hat Rabbiner Amen gesagt, okay, jetzt erst kann ich weiter anfangen. Und dass die Menschen auch antworten und dass man weiß, dass das Gebet noch nicht fertig ist. Insbesondere im letzten Kaddisch ist das wichtig. Aber sonst, ja, also ich habe praktische Überlegungen, die nichts mit der normalen Halacha zu tun haben. Das ist einfach, weil man sorgen muss, dass das ganze Publikum oder Synagoge mitbeten kann. Aber wenn jeder das auf eigene Regie macht, dann haben wir wiederum das gleiche Problem, nämlich wir haben eine Kakophonie, die wir vermeiden wollen. Und das ist, was Rav Chisda sagt, wenn die Menschen jetzt übertreiben, das ist ein neuer Latoré. Gut, ich habe hier ein schönes Wort hier, und mit einigen Fragen werden hier thematisiert. Was ist diese Geschichte? Man darf nicht genießen, vor dass der Bozea gegessen hat. Wie müssen wir uns das vorstellen? Weil wenn der Bozea gerade Mozi gemacht hat, dann können wir ja nicht essen, sei es denn wir haben Brot. Und wenn wir Brot haben, dann warten wir nicht auf den Bozea. Aber was ist hier los eigentlich? Das ist ein bisschen unklar. Habe ich jetzt Brot? Habe ich nicht Brot? Was?
Hatten die nicht Vorspeisen vor dem Brot?
Ah. Also, bringt das so von Yerushalmi. Das ist so, wie kennen das von bestimmten Mahlzeiten. Die Menschen haben schon Getränke gehabt. Mhm. Wenn die Getränke gehabt haben, dann darf man trinken. Das ist nicht verboten. Die Vorspeise darf man allerdings dann nicht essen. Und dann spricht Tosfot davon. Es gab ein Adlige von den Balei Tosfot. Wer kennt das? Der Herr von? Der Fürst von?
Das fällt mir nicht an.
Usi. Inmitten des Tosfot, erster Tosfot auf der Seite, war Sar Mikuzi, also Mikuzi. Der Fürst aus Kusi, Ayahomer, sagte, im Bozea Hamavarech, was ist, wenn
Inmitten
des Tosafot, gerade mitten.
Inmitten des Tosafot?
Bei 52%. So abgeschätzt. 55% Maximum.
Da habe ich Amen.
Die Zeile fängt an mit Shehayale Fanav. Das ist bei mir parallel zu Endmishpat Mitzwa Mem oder Chet für die Seite. Ob wir jetzt genau die gleiche Zeilenabstand haben, weiß ich nicht.
Sagen welche da?
Mem Seiner Mudal, dort wo wir sind. Wir haben das Wort, wir gehen in die Mitte.
Ich habe nach einem neuen Stichwort gesucht.
Wasamikusi.
Oh, danke.
Und es ist bei der gleichen.
Ja. Ich habe nach einem neuen
Entscheidung gesucht. Wasamikusi Aya Omer, der Fürst aus Kusi, der ja auch sowohl riesiger Tamil Chacham war, als auch eine gute Ahnung von protokollärischen Dingen hatte, sagt im Bozea Mevarech Venatan Kolechat Chelko. Was ist, wenn jemand jetzt Brot verteilt? Nichts! Er schneidet das Brot und tut es in der Mitte und man muss dann die Ergebnisse, er schickt jeden ja das Brot. Nicht, dass jeder sein Brötchen hat und man wartet, dass der Rabbiner, Fürst von Kusi Mozi macht, sondern er gibt tatsächlich jeden Stück verteiltes Brot. Ja. Dann Das ist jetzt eine halachische Sache, die ganz interessant ist. Denn normalerweise, es gibt eine Meinungsverschiedenheit, was vorzuziehen ist. Wenn man Mozi macht, soll man selbst zuerst davon essen und dann verteilen, oder soll man verteilen und nachher davon essen? Aha. Verteilen und nachher davon essen ist eine Höflichkeitssache. Was ist das halachische Argument dagegen?
Dass die anderen dann auch noch nicht essen können.
Nein.
Zu viel Zeit vergeht.
Genau. Ich beschäftige mich mit vielen Dingen, bevor dass ich esse. Mein Rosh Hashiva, Schwiegersohn von Shlomo Zalman Auerbach, Rav Yehuda Aryeh Traeger, Zichrono Livracha, hat mir mal erzählt, wie er frisch verheiratet war. Er war bei seinen Schwiegereltern zu Gast und jeder Mann hat Lechemische bekommen für jede Einheit, sagen wir mal. Er hat es auch bekommen für ihn und seine Frau. Er hat Mozi gemacht und er hat dann zuerst seiner Frau zu essen gegeben und dann selbst genommen. Und keiner kann verdächtigen, dass er schon Salman Auerbach irgendwie kein Höflicher war. Er war von den höflichsten, edelsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Es ging ihm rein um Halacha. Hat er gesagt, schon Salman Auerbach hat sich da nicht reingemischt, aber er konnte merken, dass er eigentlich eher vorzog, dass der, der die Bracha macht, zuerst essen soll. Persönlich schaue ich mal, wie groß die Tischgesellschaft ist und wie viele Menschen haben, dann esse ich zuerst. Wenn es nicht so viel ist, dann verteile ich erst. Man kann hier sehen, dass das Saal von Kusi wenigstens bei kleinen Tischgesellschaften zuerst verteilt hat. Sonst, weil er sagt, er verteilt. Und er ist da, und er hat noch nicht gegessen, man muss nicht warten, bis er gegessen hat. Okay? Gut. Also das dachte ich, sei interessant an sich. Wer Adam Rino Nachher, was hier steht, Enam Subim Rashayim Litom, also was wir gerade gelernt haben, eine, das heißt, Lagdim Velikzua Min Apatsche Batsa Ham Barech. Es gibt eine große Chal. Stellen wir uns das vor. Eine schöne, große Berche, Barchas, ja, Festbarchas, Meter. Und er hat das nicht Mozi gemacht, steht da. Und es sitzen Menschen rundum und jemand kommt dazu und nimmt sich ein Stück von der Kralle weg und isst davon. Das ist unhöflich, das ist, was hier steht. Man muss warten, bis der Bozea, vermutlich in diesem Fall bei einer Hochzeit ist das dann der Bräutigam, Mozi macht, er bedient sich und dann können alle anderen sich auch davon bedienen. Anders ist es, wenn der Bozea verteilt. Okay. Was auch hier heißt, was ist, wenn jeder ein eigenes Brötchen hat? Dann entspricht es nicht der Darstellung von dem, vom Fürst von Kusi. Aber lachar, shenatan kol echad chelko en kpeda, vechen zech lomar, besamuch abotza, upashet yadav tchila, litbol pito, vimbal achlok kavod lerabo, rashai, vamaya, enem subi rashayin litom, so weiter. Ja, sagt er, es kommt darauf an, wenn man ein Brot weitergibt an den anderen, dürfen sie essen. Ja? Okay. Ja, das ist eigentlich, was ich zeigen wollte in das Wort. Jetzt können wir noch weitermachen. Wir können jetzt die Gesetze von Amen anfangen zu betrachten. Bald, übrigens noch 20 Zeilen, werden wir endlich mit der ersten Zeile der Mishnah fertig sein und dann werden wir anfangen, die weiteren Zeilen der Mishnah zu kommentieren. Das wird so toll. Bitte.
Chinuch Rabbanan, in Omin lo Amen Hatufa, velo Amen Tetufa, velo Amen Yetuma. Wir haben gelernt, man antwortet kein Hatuf ist das verkürzte Amen.
Ja, wie kann es verkürzt sein? Ja, genau.
Und kein zu ausführlich ist, was ist Hatuf gewesen?
Gelebtes?
Nein,
durchleuchtetes,
oder?
Am Ende abgeschnittenes.
Abgeschnittenes Amen. Entschuldigung, wir haben das gestern vorbereitet, darum ist es nicht ganz frisch. Velo Amen Yetumah und kein verwaistes Amen.
Was ist ein verwaistes Amen?
Das ist eine gute Frage.
Ich dachte,
es ist ein Amen, wo man nicht gehört hat, worauf man Amen sagt. Aber ich habe dann irgendwo, ich glaube beim Steinfels oder so gelesen, es sei eines, wo der Abstand zu lang war.
Es gibt eben Rashi und das Wort.
Gut.
Rashi, Amen Chatufa ist, Chatufa wurde korrekt gesagt. Yetoma. Haben wir alle Amen Yetoma in Rashi? Oder die, die wenigstens die passende Ausgabe haben?
Ja, ich habe
es. Shelo Shama Bracha. Er hat die Bracha nicht gehört. Ela Shama Shonin Amen. Er hört andere Menschen sagen Amen. Sagt er auch Amen. Hier haben wir ein kleines Problem. Yetoma. Hier haben wir ein kleines Problem. Wo stand die größte Synagoge von Wien? Historikerinnen? Ja, Leopoldstadt, der Tempel an der Tempelgasse. Und wo stand die größte Synagoge wo steht die größte Synagoge von Israel? Heute? Nein, es gibt ein. Es ist allerdings so gedesignt, dass es da daran denken lässt.
Es ist diese ganz große gelbe, ich weiß nicht, welche gemeint ist, also das hinten. Ah!
Ich suche mal.
Nein,
ja, da, Sie meinen die Betrüste der Gadol, aber es gibt noch größer.
Das Gebäude ist repräsentativ.
Jenes Gebäude ist repräsentativ. Schauen wir mal, ob ich jetzt ein schönes Bild. Ja! Hallo.
Schlechter.
Das ist nicht eingestellt auf. Also was ist jetzt da? Warum geht's nicht? Ah, es ist fixt. Ja, jetzt ist gut. So. Das ist die Synagoge.
Ah, ja. Aha, okay.
Sieht, ist schon so gebaut, dass es ein bisschen an den zweiten Tempel denken lässt.
Ja, aber es
ist riesig groß. Ja. Das ist die Benzer-Synagoge in Jerusalem.
Ja.
Was war die größte Synagoge der jüdischen Welt zur Zeit? Als Synagogen noch nicht so populär waren übrigens, aber es gab Synagogen zur Zeit des Zweiten Tempels, also in den frühesten Zeiten der Synagogen.
Weißt du
das? Es gibt wenigstens eine Gemara, die behauptet, die darauf hinweist, die Synagoge der später zerstörten jüdischen Gemeinde von Alexandrien. Es war so groß, dass die Bekabelung für die Lautsprecher nicht gereicht hat. Man musste deshalb ein anderes System finden, damit die Menschen hören konnten, was ist. Ja? Also die Synagoge von Alexandrien war so groß, dass man den Vorbet nicht hören konnte. Und deshalb hatte man Menschen, die Fahne gewaschen. Wie heißt das auf Deutsch?
Geschwungen
haben. Und so wusste man dann auch über Schmutz, also auch über Schmutz, dachte ich üblich damals, aber dann wusste man dann Amen zu antworten, Ehe Schmeraba, andere Dinge. Man hatte eine Ahnung, man musste sich nur die Fahnen anschauen. Und hier ist das Problem, das heißt, die Menschen sollen Amen antworten, wenn sie eine Fahne sehen. Sie haben nicht eine Bracha gehört. Warum ist das keine Amen Yetoma? Die Gemara dort, wo das erzählt wird, sagt gar nichts Negatives diesbezüglich.
Das heißt, kein Problem, weil die Fahne wahrscheinlich eine unterschiedliche Farbe hatte, je nachdem welche.
Nein, was ich meine ist, wenn man Amen nur antwortet, wenn man eine Bracha hört, dann heißt das, dass die meisten Menschen in Synagogen von Alexandrien, die Amen geantwortet haben, umsonst dann Amen geantwortet haben.
Aber sie wussten, was passiert.
Stimmt, das wird die Antwort sein.
Wenn ich weiß,
das ist, was Rashi sagen wird, nämlich, es gibt eine Differenz, wenn ich Menschen höre, die Amen sagen, und darum sage ich, ich habe keine Ahnung wozu, oder ich habe ein Zeichen mit der Fahne bekommen, ich weiß, jetzt hat man Bracha gesagt und deshalb antwortet.
Jetzt kommt der Alexander.
Okay. Ayum Manifim bist du da reden, die haben mit Fahnen geschwungen. Geschehia et lanot Amen, wenn die Zeit kommt, ist Amen zu antworten. Alme, davon sehen wir, Lo Shamis haben nicht gehört, Bekoanun haben dennoch erwidert. Ja? sagt die Gemara, hanu jene Menschen, meinda yedai, sie haben gewusst, sie haben nie machal bracha. Das ist eine bracha erwidern. Weil eizu bracha haben sie, haben sie auch gewusst. Also ich nehme an, es gab so ein komplexes System, mit welchen Fahnen wo geschwungen wurden. Ela shaloyim shomim et hakol. Das ist Rashi. Jetzt gehen wir zu Tosfot. Zweiter Tosfot auf Daf Mem sein Amud Alef. Amen Yotomar, she'en shomei abracha mepiyam v'rech, er hört nicht, wie der Segner den Segenspruch spricht. Wo'one achar acherim, und dann antwortet er schon nur Amen. Und er erwidert, nachdem dass er gehört hat, wie andere Menschen
Amen antworten. Alle sagen Amen, sage ich auch Amen, ja.
Thema! Das hier ist, es verwundert. Da am Rilme Sukkah, in Sukkah sagt man im letzten Perek, bei Alexandria in Mitzrayim, in Alexandria in Ägypten, Shasham Kal Gadol, es gab dort ein sehr, große, ein sehr großes Betpublikum, viele Mitfallelim. V'lo yucholim kulam lishmua mipiam varech. Sie konnten nicht alle hören, was gesegnet wird. V'yum manifim besudarim, man hat mit Fahnen geschwungen, kedei she'edun chatimata brachot, dass man wissen soll, wann eine Bracha vollendet wurde. V'yanu amen, also sie sollen amen antworten. V'yesh lomar, man kann dazu sagen, als Antwort, shayu yodim be'ezu bracha ha'chazan omed. Sie wussten, was der Chazan mehr oder weniger sagt. Und dann war ich schon Motor, sie haben nicht gehört, was er sagt. Aber nachher meine ich, dass sie nicht klar sind. Ich nachher so ein Moment. Und ich fand, wer ist Bracha Omed? Es sieht so aus und so, dass es sogar wichtig ist zu wissen, welche Bracha gerade gesprochen wird. Es ist nicht ein Magen Abraham mit, was weiß ich, mit seiner Wohnung, mit der Tradition von Rachamim, Baruch Hat Hashem, und macht sich in der Tradition von Wechsler. Er antwortet einfach, weil die anderen hören. Das ist das Problem. Also da sagt Tosafot eigentlich das Gleiche wie Rashi. Es gibt aber auch die Interpretation von Menya Toma, dass sie spät ist. Was ist das Problem hier? Dass sie nicht wissen oder dass sie spät antworten? Und es gibt auch die Interpretation, dass Menya Toma ja, ein Amen ist, der zu spät kommt und deshalb ja, nicht mehr mit der Bracha verbunden ist. Gut? Wunderschön, können wir weitergehen.
Eine Frage. Wenn jetzt ganz theoretisch gesprochen, natürlich nur, in einer Synagoge ein Kiddush ist und man hat den Kiddush sagen nicht zur Gänze gehört, ist es aber dann nicht gültig, oder?
Stimmt. Stimmt, oder?
Auch wenn ich gewusst hätte, ich wüsste den Text.
Ja? Ja, man muss wenigstens wissen, wann die Bracha zu Ende ist, aber eigentlich müssen wir sie hören. Das heißt, schon mehr als ohne, wenn man nicht hört, dann kann man nicht Yotze sein, glaube ich.
Aber nach dem hier würde es ja so klingen, als wenn ich eigentlich weiß, der hat es den Kiddush-Text gesagt und ich habe mitbekommen,
und ich weiß, wann es fertig ist. Ja, dann ja. Okay. Ich werde sie, ja. Ja,
ist
das
verständlich, nur eine ganz
theoretische Frage. Ja. Überhaupt. Das wollte ich noch zeigen, eine Sekunde. Hier. Jetzt gibt es eine Antwort auf Ihre Frage. Eine Sekunde. Jetzt werden wir die Theorie beantworten, weil das ist, was ich zeigen wollte. Und ich wollte noch etwas zeigen. Die Frage ist. Okay. Ich antworte nur auf Ihre Frage. Ich wollte noch etwas zeigen, aber das habe ich jetzt nicht bei der Hand. Leider können nur zwei weitere Personen, also ich, diesen Text jetzt sehen, weil nicht alle das in den Marot haben, nämlich Rabbeinu Asher ben Yechiel, Rosh. Also was ich vorschlage, ist, dass jeder mit dem Nachbarn schaut. Und mit der Nachbarin. Bitte. Rabbeinu Asher war aus Köln, war Rosh Yeshiva in Köln, ist als der Maharam von Rottenburg Geisel genommen wurde für Steuern, ja, vom Fürst, also nicht von Piraten, ist der Rosh nach Spanien geflüchtet und spielt darum eine unheimlich wichtige Rolle als Brücke zwischen Aschkenas und Sfarad. Der Rosh ist einer der Pfeiler der Entwicklung der Halacha. Hier heißt es Tanur Rabbanan, also es ist im siebten Perek, Ot Yud Zayin. Haben wir die gleiche Druck? Ja, nein, andere Druck, das ist eine andere Ausgabe. Das sind alles andere Ausgaben.
Aber sie hat die,
oder? Nein, die Nummerierung ist eine andere. תנו רבנן אנונין לא אמן חטופה וסייסטה אז כאילו האלף נקודה בחטף אז אמן ולא אמן כתופה שאינו מזכיר כל האותיות נשבו אינה דר בוכשתה אמן וכפן אין אמן ולא אמן יתומה וסייסטה אמן יתומה ירושל מסוף פרק אלו דברים איזו היא אמן יתומה אמר רבי אבא, זאת אומרת, ירושלמי, דין, דסיס, דייטיב למי ברכה, ימן כתסיכים צו אינה ברכה, צו שפשן, והוא עונה, הוא נאנטוורטת, ולא ידע למה הוא עונה, וייס לשתו, והוא רב לאנטוורטת. אז גנד את גלעי חבי, ואז ראה שמי תוספות וזה הכתב משתתם ירושלמי. ועד אמרים פרק החליל, שתית, זה הכרוש גנאו, ואז ראה שמי תוספות צאגן, עם מסכת סוכה וירת פונסדוגוג ופון אלכסנדרין, הצילת, גבי דיופלסטין של אלכסנדרין, של אקסנדריה, על זו דיזה ביסטורטמה של ישראל. החזן עומד על הבימה, דרך חזן ועד אורת אופטם פרודסט, הוא מניף בסודרין, הוא נימן תזדורט שווינקט מתפענן, בשעת גמר ברכה, הצל די ברכה באנדת, כדי שיענו אמן, דס דימן של אמן אנפורטן, הסתם דורט היו יודעים סדר ברכות. דימן של די ווסטן זה, נשתה זו אני סברת הפעה בפייד עד ה-18 ברכות ונשמנה עשר היפט, אבל זו עשר 18. מנקן דן אפלאוף ונזו כמה מתבול. weil Jesu Rechau und Inami, Inami, andere Antwort, Quarif Palelu. Sie hatten schon gedavnt, velo ayu chayavim bota bracha, sie hatten keine Pflicht, das zu hören, sie wollten nur Amen antworten. Und das heißt, dass die Mechanik, das ist nicht das Wort, das ich suche, das System eigentlich, wie man eine Pflicht erfüllt, ist strenger als unter welchen Umständen man Amen antwortet. ולא המנצר, ולא איזו ברכה מפיו, זה סנבי תרדים כבר נוכל שגלנת אבן. דברי חמודות, שרייבת נוח מאה. דברי חמודות, עוד מם א', עד הסכלי שעוד מם ב', מם א', וסעיס פעדים ברייטן ציילן, יא, פינסט ציילה, אינמי, אנדרה אנטוורט, כבר התפללו זה המשרון גדבות. ולא היו חייבים, זה עדן כאלה פלישתי ברכה תשפשן. אבל אם היה חייב, הייתה עדיף פלישט, אפילו יודע איזו ברכה מברך, ארבעים ספס כזה יגנות וירת, אלא שלא שמע כל הרב מסתויות, הווה אמן יתומר, הווה אמן יתומר, הסתנפיר קנטן קלמה, ושלב לא יצא, ספס אין פלישט השתפלת. ויש להחמיר גם כן כספרה הראשונה, מרזול מחמיר זן בביתה. ואפילו אינו מחויב באותה ברכה, אף אחד כאלה פלישט, תתין הברכה, צופל צושפשן, כגון ברכת התורה. Ja, für eine Aliyah. Sheshama Birkat HaNehnin. Er hat gehört, wenn jemand eine Bracha macht auf dem Essen. Lo yana amen imenu yoda beise Bracha kai. Schatz. Wenn er nicht weiß, was der Typ jetzt spricht, soll er nicht amen sagen. Okay. Und dann, bekatav, es gibt eine Tshuva, lerabbeinu hai, מי ששמע רבים מישראל שאומרים אמן, הוהד פילו יהודן די אמן זאגן, וחזקתו שאינו מן אמן אלא אחר ששמעו הברכה, היא חזקה הספזנו, יהודן אנטוורט נאמן ונזיל הברכה הוהד, יא? כתיקונה, ונזיל נורמל לשפוך עם זה, יא? sagt er, en Rosh Hashanah Men Yetoma. Da muss man nicht Angst haben, dass er eine Men Yetoma ist, man kann antworten. Und für Shomer Mem Kudusha, Rashai Ilanot Imaem. Ach, wenn er nicht hört, was der Shelich Zibur sagt. Wechen Kaddish und Baruch Hu. Aber vadai, im Shama Yachid, im Shama Amen, velo Shama Abracha, yesh Chashash. Wenn man viele, viele Menschen hört, dann muss man... Dann darf man mitantworten. Mhm. Wenn wenigen hört die Antworten, dann soll man nicht mitantworten. Mhm. Und das heißt, dass Amen Yetoma etwas anderes sein muss. Mhm. Nichts, was wir bisher aufgelegt haben. וכתב בכתבי מהר"י סימן ק"ט, מי שמתפלל בלחש, בית השליחת הציבור חוזר, ובית ששליח הציבור סיים ברכה, יש לענות אחרי האמן באותו פעם. אומרים לזה ספרינג פוס טו וייט, זה סטור הקליעה. איש ואין היא האופן, אבל זה מוסיף שונה הלכה ביתה, אוסלגן. Was wir von Rav Hai sehen, ist, dass die Definition von einer Amen Yetoma eher das ist, was sie gehört hatten. Nämlich, dass spät geantwortet wird. Mhm. Und ich kann befürchten, dass wenig Menschen einen Fehler machen, aber ich soll nicht befürchten, dass viele Menschen, die gemeinsam antworten, einen Fehler machen. Mhm. Also zwei Definitionen von Amen Yetoma. Mhm. Und die Relevanz für seine Pflicht zu erfüllen. Mhm. Okay. Danke. Okay. 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 Okay.